Herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Kurz vor dem Start der Regular Season haben wir natürlich mal wieder eine vollgepackte Episode für euch dabei. In Zeiten von Preseason-Spielen, Joint Practices, zeigt die NFL momentan das, wofür sie so bekannt ist, vor allen Dingen in der Zeit vor der Regular Season, und zwar so dieses dreifaltige Gesicht, Verletzungen, Hoffnung und viel Lärm um nichts. Und um das Nichts für euch so ein bisschen zu füllen, werden wir heute über das Wichtigste der Woche sprechen und das Nichts in das Wichtigste für euch in dieser Woche ummünzen. Und unser Podcast ist für uns das Highlight auf jeden Fall in der Woche. Und wenn das für euch auch so ist, dann haben wir eine kleine Bitte. Dann abonniert uns. Wir sind eigentlich überall zu finden, wo auch immer ihr uns hört. Empfiehlt uns weiter vielleicht an auch Leute, die uns noch nicht kennen. Wir wissen, das lohnt sich. Und natürlich auch an Leute, die jetzt vielleicht zur Regular Season anfangen, Football zu schauen, das zu verfolgen. Dann sind wir natürlich auch sehr, sehr froh, wenn ihr uns weiterempfehlt an genau diese Leute, die eben beginnen mit dem Spaß NFL und American Football. Und ansonsten freuen wir uns über jegliche Bewertung und Hilfe, die ihr uns damit senden könnt. Für diejenigen vielleicht, die heute zum ersten Mal schon dabei sind, ich bin nicht alleine offensichtlich, denn sonst würde ich nicht immer wir sagen. Mit mir ist zumindest virtuell Christian, der ist sozusagen der von unserem Projekt, unserer Unternehmung, Podcast hier, der Chefanalytiker, der Insider. Und auch da, falls ganz spezielle Fragen aufkommen sollten in der Saison, die sonst nicht so vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich adäquat beantwortet werden können, dann richtet alles, was so das Einmaleins der NFL beziehungsweise auch was darüber hinausgeht, Fragen zu Finanzen, Verträgen, den Rahmenvereinbarungen der Liga und der Spielergewerkschaft, all das, was er auf den ersten Blick erstmal verwirrend scheint, gerne auch eure Fragen an uns beziehungsweise respektive Christian, der das Ganze überblickt und gerne auch beantwortet, denn er ist da der Experte. Und damit ein Hallo an dich, Christian.
Ja, hallo Felix, danke für die glühende Vorstellung. Danke, danke und vielen Dank fürs Reinhören an alle neue ZuhörerInnen. Das ist immer schön, wenn man dann wieder merkt, so Regular Season geht's los und mehr Leute sind dann auf einmal am Start und hören zu, und das ist natürlich, das freut uns immer sehr.
Genau, und ich hatte es angesprochen, wir befinden uns ja kurz vor dem Beginn der Saison, sprich momentan noch voll in der Preseason, in den Wochen, in denen viele Teams sozusagen, beziehungsweise die fast alle Teams ihre Joint Practices abhalten, sprich Trainings oder Verein verknappt eine Woche, die sie mit einem anderen Team verbringen und da ein etwas intensiveres Training durchziehen können, gegen so ein bisschen richtige Competition antreten können. Um dann.
Ich würde eigentlich Klassenfahrt nennen. Also das.
Ich würde es nicht. Es ist schon ein bisschen mehr als so das Training zu Hause. Man spielt gegen andere Spieler in einem Scrimmage. Man hat eben eine ganz andere Konkurrenz auf einmal. Und das ist relativ interessant. Schon eigentlich deutlich interessanter als die Preseason-Spiele, von denen wir ja noch zwei sehen werden. Wir können mal hoffen, dass vielleicht in Woche 3 jetzt viele Starter, die wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben, mehr auf den Platz kommen werden. Viele werden gar nicht spielen in der Preseason. Und das führt natürlich zu dem einen, was ich gerade angesprochen hatte, beziehungsweise man möchte verhindern, dass zu viele Verletzungen aufkommen, dass das eine, und auf der anderen Seite schürt das natürlich auch viele Geschichtchen, die man dann hoch treiben kann von irgendwelchen Leuten, die irgendeine Cinderella-Story haben oder
und dann in 3 Wochen irgendwo an der Waschstraße Autogramme unterschreiben oder so, weil sie kein Team mehr haben oder so, ne?
Genau, aber für die Preseason reicht es dann im Sinne von, die Medien haben dann etwas drüber zu sprechen. Aber wir wollen uns natürlich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ich hatte es angesprochen, Verletzung ist leider ein großes Problem, sowohl was die einzelnen Spiele angeht in der Preseason, aber natürlich auch die einzelnen Trainingseinheiten. Wir müssen wieder drüber sprechen, Christian, das, was seit unserer letzten Folge passiert ist. Und da gibt es ein paar sehr, sehr bekannte Namen, sehr wichtige Namen. Und es trifft mal wieder, denn der wichtigste Name kommt von den Chargers. Die Chargers, die mal wieder mit einer herben Verletzung vor dem Start der Regular Season umgehen müssen. Und es trifft diesmal Derwin James, ihren All-Pro-Safety, der in meinen Augen, neben vielleicht Jamal Adams noch, der beste Safety in der Liga ist oder auf jeden Fall der Superstar auf der Position, der neue Emporkömmling, wenn man so möchte. Er hat einen Bruch im Fuß, OP droht, beziehungsweise ist jetzt schon geplant. Die Pause wird sehr, sehr lange dauern, ob es die ganze Saison ist oder nicht. So richtig hundertprozentig weiß man das noch nicht, aber er fällt auf jeden Fall längere Zeit aus und kann seine großartige Saison aus dem letzten Jahr nicht wiederholen, als er mit 105 Tackles, 3,5 Sacks und 3 Interceptions die sehr, sehr starke Defense der Chargers als der Anker ja, geleitet hat und aufs Feld geführt hat.
Ja, ja, ja. Die Chargers sind wirklich... Man könnte häufig darüber nachdenken, ob sie irgendwie verflucht sind, ob sie irgendwie sich mit irgendeinem der Football-Götter der vielen es verscherzt haben. Denn ja, man berichtet sehr häufig von ihnen und vor allen Dingen auch in den missglücklichen Lagen oder auch vielleicht auch Field Goals. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber war ja auch oft Thema bei ihnen. Jetzt haben sie einige Probleme, gerade Derwin James, der für, ja, man weiß, im Endeffekt weiß man es noch gar nicht, aber er wird wohl mindestens erst im November wieder zum Team dazustoßen können, wenn nicht sogar erst wenn, zu möglichen Playoff-Spielen quasi. Also das ist schon ein ordentlicher, ein herber Rückschlag. Dazu die Geschichte mit Melvin Gordon. Man, ja, es ist schwer abzuschätzen, wie ernst der Holdout sich dort gestaltet. Spätestens wird Melvin Gordon, denke ich, dann im Oktober zurückkommen, sodass er quasi seine, sodass der Vertrag nicht tollt am Ende. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist. Der müsste aber, also wenn er das ganze Jahr wegbleiben würde, dann würde er, glaube ich, dieselbe Situation wie in diesem Jahr wieder vorfinden im nächsten Jahr. Also sprich, der Vertrag wird sich einfach das letzte Jahr wiederholen. Deswegen wird er wahrscheinlich für 6 Spiele an den Start kommen, sonst dann wird das halt nichts mit Free Agency und da will er ja unbedingt hin. Dann dazu die Geschichte mit Russell Okun, dem Left Tackle der Chargers, der mit einer Lungenembolie? Irgendeine Embolie. Ich bin halt kein Mediziner.
Ich auch nicht, aber ich würde, glaube ich, zustimmen, weil auch das hatte ich so im Kopf jetzt noch.
Ja. Ja, also der ist auch auf der ominösen NFI, also der Non-Football-Injury-Liste, also Nicht-Football-Verletzung oder Erkrankung. Da ist es auch unklar, wie es mit ihm weitergeht. Keenan Allen hatte auch irgendwie was am Knöchel, glaube ich, gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine Menge Stars, die bei den Chargers zumindest angeschlagen sind. Und das ist natürlich nicht gut, wenn das schon vor der Saison alles so ist. Also
ja.
Weil jedes Team hat immer seine kleinen Mätzchen und seine kleinen Verletzungen und jeder hat dann vielleicht da mal ein Hammy oder da was an der Schulter oder so. Aber das sind schon bei Schlüsselspielern signifikante Einschränkungen und ja, das ist nicht schön.
Ja, es ist auch müßig, drüber zu sprechen, weil eigentlich jedes Jahr hat man das gleiche Problem. Man fragt sich einfach, warum passiert es den Chargers immer wieder? Denn diese Verletzungen kommen natürlich immer vor, aber bei den Chargers sind es einfach sehr, sehr wichtige, eminent wichtige Schlüsselspieler. Wir erinnern uns an Hunter Henry.
Ja.
Und das Äquivalent, beziehungsweise ich finde noch deutlich wichtiger als Hunter Henry für die Offense, ist Derwin James für die Defense. Und es ist wirklich für mich der Spieler, der vor allen Dingen von den jungen Safeties da anknüpfen kann, wo Troy Polamalu und auch Ed Reed aufgehört haben. Wirklich von der Safety-Position so unberechenbar zu sein, so das Spiel lenken zu können, ob er jetzt Centerfield spielt oder ob er wirklich an der Line of Scrimmage ist, im Grunde genommen die Person, auf denen sich der gegnerische Quarterback, die gegnerische O-Line und auch die Receiver alle konzentrieren müssen, die müssen immer wissen vorm Snap, wo befindet sich Derwin James, weil der das Spiel sonst oder den Spielzug zumindest ganz, ganz schnell zerstören kann, wenn man das so sagen darf. Von daher extrem, extrem wichtig, Derwin James, für die Defense der Chargers und deswegen extrem traurig für sie, dass es mal wieder einen so wichtigen Spieler getroffen hat.
Vor allen Dingen, was die Langzeitperspektive angeht, bin ich auch echt ein bisschen in Sorge, muss ich sagen, denn es ist eine Schraube ist in seinem Fuß gebrochen von der Verletzung, die er sich im College zugezogen hatte. Da wurde dann eine Schraube in den Fußknochen reingeschraubt und die ist gebrochen. Und jetzt habe ich, es gibt ja so 2, 3 Twitter-Doktoren und Doktorinnen, die immer alles sehr gut erklären. Und da wurde halt auch beschrieben, dass es sehr problematisch sein kann, weil die Knochen im Fuß halt sehr klein sind und unter Umständen reicht es dann halt nicht mit einer Schraube, sondern man muss mehrere nehmen oder sogar vielleicht eine Platte einbauen in den Fuß. Und gerade Fußverletzungen, wenn man schon etwas länger die NFL verfolgt, dann sieht man, sind sehr häufig Sachen, die unter Umständen auch nie ausgeheilt werden oder zumindest immer wieder auftreten. Wir hatten es doch letztes Jahr, welcher Tight End war das nochmal, der den Fuß kaputt hatte?
Tight End, der den Fuß kaputt hatte?
War das Greg
Tyler
Olsen?
Eifert? Oder Greg Olsen hatte, ja stimmt, Greg Olsen hatte irgendwas an der Fußsohle, ja, oder so, aber auch ein Bruch, ja, war das, den er sich dann nochmal, ja, neu gebrochen hatte,
genau,
in der Regular Season.
Genau. Also ja, Fuß ist immer so eine Sache, wo ich denke, das ist richtig, richtig, richtig mies. Und ich hoffe einfach, dass er davon gut wieder zurückkommen kann. Also das ist eine Sache, da, na, ich habe da ein bisschen Bedenken.
Wir hoffen es für Derwin James, denn er ist auf jeden Fall eine Bereicherung in der Zeit, in der alles durch die Luft geht. In der NFL braucht man natürlich einen Safety auf der anderen Seite, der das dem Ganzen auch etwas entgegenbringen kann. Weitere Verletzungen, die wir abarbeiten müssen leider. Avery Williamson müssen wir nennen. Kurz nach unserer letzten Folge kam das raus, Linebacker der Jets, der mit einem Kreuzbandriss raus ist. Ganz, ganz wichtig. Adam Gase, der Head Coach der New York Jets, hat selber sich eingestanden, dass er ihn nicht hätte so lange spielen lassen sollen. Er hat sich selber so ein bisschen die Schuld gegeben. Auch einer der Gründe beispielsweise, warum wir noch nicht Le'Veon Bell gesehen haben, weil die Angst einfach zu groß ist, dass er sich in der Preseason schon verletzen könnte. Bei Williamson, der ganz, ganz wichtig ist, vor allen Dingen in der Run-Defense, einer der besten Linebacking-Run-Stopper in der Liga für die Jets. Ganz herber Rückschlag auch. Und ja, Adam Gase, wie gesagt, selber etwas angenockt, weil er sagte, er hätte ihn früher rausnehmen können und dann wäre es nicht passiert. Das bringt jetzt so ein bisschen die Frage auf, Christian, die man ja eigentlich immer hat. Soll man überhaupt noch einen Starter starten lassen in der Preseason oder sollen wir einfach die Preseason ad acta legen und sagen, wir machen nur noch, wenn überhaupt, einen Joint Practice? Da haben wir genug sozusagen Reps, die man den Spieler geben kann. Denn auch, es hätte ja auch sein können, ich meine, Adam Gase sagt, er hat ihn zu lang spielen lassen, aber sowas kann ja auch im Grunde genommen im ersten Spielzug des, ja, Spiels passieren. Ja. Wenn du meinetwegen deine erste Garde auf dem Feld hast, kann es halt sein, dass du dir das Kreuzband reißt. Das sind so Sachen, wir haben es letztes Jahr gesehen, ich glaube, Julian Edelman war das im Spiel gegen Detroit in der Preseason, nee, in dem Jahr davor in der Preseason, als er, ich glaube, in einem der ersten Spielzüge in der Offense sich das Kreuzband gerissen hat, weil er einfach den Cut gemacht hat und dann hängen geblieben ist. Es ist so eine Frage, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, die absoluten Superstars meines Teams würde ich in der Preseason, glaube ich, nicht spielen lassen.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also speziell Spieler, die schon länger in meinem Team sind, die quasi mit dem Scheme vertraut sind und die auch schon eingewöhnt sind und die jetzt meinetwegen 3, 4, 5 Jahre schon auf dem Buckel haben in der NFL, würde ich tendenziell wahrscheinlich auch nicht spielen lassen. Vielleicht das ominöse Dress Rehearsal, das dritte Preseason-Spiel. Wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Dafür gibt es keinen deutschen Namen.
Ja doch, im Theater, wenn die letzte Probe.
Generalprobe.
Generalprobe, genau. Ja, so würde
okay, das ist dann eine freie Übersetzung.
Ja gut, Dress Rehearsal heißt auch Generalprobe, glaube ich.
Ja?
Ja,
ich hätte es jetzt anders frei besetzt. Okay, ja, gut.
Ja. genau, vielleicht dort dann vielleicht 1, 2, 3 Drives, um so ein bisschen wieder so ein bisschen das Klima zu spielen, wieder so ein bisschen in den Rhythmus hineinzukommen, damit man nicht so ganz kalt von 0 auf 100 in dieses NFL-Football-Feeling hineinstartet. Das würde ich schon machen, aber ich würde sie aus Woche 1, aus Woche 2 und aus Woche 4 auf jeden Fall hinaushalten. Anders gestaltet sich es natürlich ein bisschen mit Rookies und vielleicht mit nicht so etablierten Spielern, die vielleicht auch neu im Team dazugekommen sind. Da muss man ja auch selber noch weiter evaluieren und da bietet die Preseason dann schon sicherlich Chancen. Aber eine Sache können wir, glaube ich, relativ unangefochten feststellen, auch vor allem untereinander. 4 Preseason-Spiele braucht es nicht. Vor allen Dingen dann nicht. Wir sehen es, jedes Jahr gibt es mehr von diesen Joint Practices, auch wenn Aaron Rodgers nicht viel von ihnen hält, aber es werden immer mehr und ich glaube, das wird die Zukunft tatsächlich eher sein und es gibt jetzt auch den Vorstoß von der NFL-Seite wieder aus in den CBA-Verhandlungen, vielleicht dann die Preseason ein bisschen zu kürzen. Und dafür dann als Gegenbeispiel, um das auszugleichen, weil die Preseason auch einen gewissen Teil an Gewinnen für die NFL bedeutet, durch Fernsehrechte und durch Ticketverkäufe. Denn meistens ist es so, dass wenn man in der NFL ein Season-Ticket, heißt das Season-Ticket?
Ja.
Ein Season-Ticket, also quasi eine Saisonkarte, ja, Saisonkarte kauft, dann ist da automatisch die Preseason mit drin, ob man da jetzt hingehen will oder nicht. Also das heißt, man bezahlt die sowieso. Ist dann vielleicht günstiger so. Das könnte schon der Fall sein, dass sie nicht mit dem regulären Preis taxiert wird. Aber
oder du hast keinen Bock, nach Hawaii zu fahren oder so.
Zum Beispiel. Oder nach Kanada. Das ist, glaube ich, auch eins. Aber ja, das heißt, diese Verluste, die die NFL dadurch dann erfahren würde, dass sie dann die Preseason zusammenstreichen, könnte man ausgleichen, indem ein weiteres Playoff-Spiel eingeführt wird in der AFC und NFC, und zwar indem das Modell, zumindest das gerade gefloatet wird, ist, dass der Second Seed keine Bye-Week mehr bekommt, also der Zweitplatzierte in der AFC und NFC, sondern auch quasi ein Playoff-Spiel bestreiten muss. Ja.
Fände ich
gut. Auf jeden Fall eine Idee.
Also ich bin absolut dafür. Also Playoffs sind extrem kurz. Die vor allen Dingen für die beiden First Seeds ist es ja sehr, sehr kurz, das Ganze. Ich wäre sehr dafür, wenn man die Postseason so ein bisschen verlängern würde, das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr aufmachen würde. Es gibt natürlich dann auch klar die Bedenken, dass es langweilig werden könnte. Wir haben das ja, ich glaube, vor 2 Jahren gesehen in diesem Spiel Jacksonville gegen Buffalo, als alle sich gefragt haben, okay, warum diese beiden Teams, und wenn wir jetzt das noch weiter öffnen, dann wird es vielleicht noch langweiliger. Aber die Preseason ist für mich wirklich so ein Sammelbecken für Stories, die spätestens in 2 Wochen völlig uninteressant sind und einfach auch eine hohe Verletzungsrisiko. Aber natürlich auf der anderen Seite, das darf man auch nie vergessen, eine unglaublich wichtige Möglichkeit für die Teams selber zu evaluieren. Das müssten sie sonst in der Regular Season machen. Das heißt, sie müssen sonst quasi in Spielen, in denen es wirklich um was geht, die Entwicklung weiter vorantreiben, beziehungsweise den Evaluierungsprozess von Spielern weiterführen, was natürlich nicht so leicht ist, denn in der Preseason kannst du viel mehr Spielern den Raum und die Möglichkeiten geben, was zu zeigen, und natürlich auch für die Spieler selber ist es extrem wichtig. Wir haben das ja immer wieder, ich hatte es eingangs angesprochen, es sind nicht nur diese Cinderella-Stories, sondern es gibt ja wirklich auch Spieler, die über wirklich Spielzeit in der Preseason, ein gutes Training Camp, es wirklich geschafft haben, obwohl sie kein großer Name waren, nicht gedraftet wurden, etc., in der Liga sich einen Namen zu machen. Vielleicht würde es diese Spieler nicht geben in der Liga, wenn nicht einfach auch da die Zeit gegeben werden würde, für diese Spieler sich zu beweisen. Von daher, für die Diversität in der Liga ist es extrem wichtig, für die Spieler selber auch, um einfach eine Chance sich zu erarbeiten, wenn sie selber leider vielleicht übers College etc. nicht die Chance hatten, sich derart zu beweisen.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein großes Problem werden würde, denn die 6 Wochen Training Camp, die werden mit Sicherheit bestehen bleiben. Also ich glaube nicht, dass die verkürzt werden würden. Es ist eine leichte logistische Frage, denn wenn du jetzt 2 Preseason-Spiele streichst, kannst du die nicht einfach die ersten beiden streichen, denn du brauchst, glaube ich, schon mindestens eine Woche Pause zwischen, wenn du nur 2 Spiele hast quasi, zwischen den letzten Preseason-Spiel und dem Regular-Season-Start. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, wenn du das mit einem Joint Practice kombinierst, denn diese Joint Practices sind meines Erachtens eigentlich fast überall nur in den ersten beiden Wochen, weil in Woche 3 und 4 beziehungsweise Woche 5 und 6 des Training Camps, also in den letzten beiden Wochen des Training Camps, da geht es dann auch häufiger eher um Feinheiten, um Teamstrategien, die man dann natürlich auch nicht unbedingt dem Gegner dann in einem Joint Practice quasi mitteilen möchte. Ne?
Klar. Natürlich, aber
ich glaube, dass halt Rookies auch eine Chance hätten, undrafted Rookie Free Agents. Sie wäre wahrscheinlich geringer, das denke ich schon, aber ich glaube nicht so super viel.
Kommen wir zurück. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Also wie gesagt, ich wäre sehr dafür. Man müsste natürlich dann, wie gesagt, einen Weg finden, den Spielern auch allen die Möglichkeit zu geben unter...
Moment.
Ja, Wettkampf.
Lass uns doch mal kurz so...
Ja.
Ja? Lass uns noch mal kurz drüber reden, wie sähe denn dein optimales Playoff-Bild aus? Also wie würdest du dir das im Optimalfall vorstellen?
Naja, im Optimalfall würde ich es mir so vorstellen, dass es meinetwegen, wenn wir sagen, wir verlängern es, dafür, da könnte ich sehr gut mitleben. Man würde quasi noch Teams mit dazu reinlassen und dann würde ich generell, mein Playoff-Wunschbild wäre, dass nicht mehr jeder Division-Sieger automatisch in den Playoffs ist, sondern dass es rein nach dem Seeding geht, beziehungsweise rein nach dem Erfolg in der Regular Season. Das heißt, selbst wenn du die Division gewinnst, aber du gewinnst sie nur mit, weiß nicht, einem Sieg mehr als einer Niederlage.
7-8-1.
Ja, irgendwie sowas. kommst dann aber trotzdem in die Playoffs. Aber ein anderes Team, was meinetwegen in einer starken Division mehr Siege eingefahren hat, kommt nicht rein, weil der Platz sozusagen von dem Team mit dem schlechteren Rekord weggenommen wurde. Das heißt, mein Idealbild wäre, dass Seeding in den Playoffs so ganz hart nach dem Rekord der Regular Season zu machen.
Ja, ich glaube, ich tendiere auch, also was die Erweiterung angeht, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also ich finde es auf der einen Seite, finde ich nicht, dass der Second Seed unbedingt eine Bye Week haben muss. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt, denn der Second Seed ist, ja, ich meine, der erste Platz, den kann man belohnen. Das finde ich gut. So, den zweiten finde ich nicht mehr unbedingt. Das ist die eine Sache. Deswegen, klar, könnte man durch ein Playoff-Spiel mehr machen, aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, ja gut, man
aber
hat im Wildcard-Weekend so oft schlechte Spiele. Brauche ich jetzt nicht noch ein weiteres Playoff-Spiel, in dem dann auch unter Umständen sich Stars verletzen können oder halt einfach ein graupiges Spiel bei entsteht. Vor allen Dingen, wenn dann der zweite gegen den siebten Seed spielen würde, ne?
Ja, aber warum überhaupt? Also im ersten Mal, ich glaube, dass es nicht generell schlechte Spiele dann wären, nur weil die Teams vielleicht...
Nö, generell nicht. Aber die Chance ist, glaube ich, deutlich höher. Die
Chance ist vielleicht höher, ja. Ich meine, aber wir hatten schon lustige, auch wenn sie nicht hochkarätig waren, viele Spiele in den letzten Jahren, wenn ich zum Beispiel an die Serie von Texas, der Houston Texans gegen die Cincinnati Bengals denke, das waren jetzt keine großartigen Spiele, aber sie waren dennoch unterhaltsam und spannender als viele andere Regular Season oder vor allen Dingen die Preseason Spiele. Aber ich habe schon allein ein Problem damit, dass man generell eine Bye Week hat für die Teams, die auf 1 und 2 sind. Auch für das beste Team, sprich für die Nummer 1 aus der AFC oder NFC, würde ich keine Bye Week einsetzen. Also ich verstehe es nicht. Also
ja, das ist wahrscheinlich irgendwie historisch erwachsen. Ich meine, ich hätte es auch ungefähr im Hinterkopf, wie das entstanden ist. Ich kriege es aber nicht mehr hin, das zu rezitieren. Ja, die Bye Week ist halt ein extremer Ansporn. Ne? Ich meine,
klar,
deutlich wichtiger als der Homefield Advantage, würde ich sogar fast sagen. Ja, gut. Mehr Playoff-Spiele hin oder her, das können wir vielleicht erstmal ausklammern, dann sind wir uns vielleicht nicht ganz einig. Ganz ablehnen würde ich es auch nicht. Ich bin nur kein Fan davon, sag ich mal. Und was das Seeding angeht, ist ein bisschen schwierig. Bin ich eigentlich auch dafür, dass man zumindest dass der Division-Sieger quasi auf 1 bis 4 steht, dass man das abbricht und dass man quasi komplett durchwürfelt, das Seeding, aber vielleicht die Division-Sieger doch in die Playoffs kommen lässt. Ist wahrscheinlich realistischer, denn die NFL, die hängt halt sehr an ihren Divisions, ne, an diesen Division-Strukturen. Und wenn man den garantierten Playoff-Platz quasi da rausnehmen würde, dann wären die Divisions halt nahezu obsolet. Also dann sind sie ja quasi nur noch dafür da, um den Schedule zu bestimmen, ne?
Absolut, ich, klar. Aber du hast.
Ich weiß nicht, ob die NFL da Bock drauf hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. Also bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Ja, also ich meine, es gibt ja immer so diese Stärke des Schedules der einzelnen Teams, die analysiert werden. Das heißt, wie stark ist es für die einzelnen oder wie wahrscheinlich ist es für die Teams, vor allen Dingen, was so die Wetten in Las Vegas angeht, um quasi in die Playoffs zu kommen, um in den Super Bowl zu kommen, etc. pp. Und wenn man sich zum Beispiel einfach die AFC East anschaut, seit 20 Jahren sind die Patriots einfach so stark, dass ihr CD, also beziehungsweise ihr Schedule einfach so leicht ist, denn die eigene Division ist verdammt schwach. Und die einzelnen Divisions sind einfach nicht gleich stark. Und deswegen macht es für mich auch nicht so viel Sinn, zu sagen, weiß nicht, der Erste in der Division ist automatisch in den Playoffs, weil in der AFC East Erste zu werden, ist bei weitem nicht so schwierig, wie zumindest manchmal oder in gewissen Jahren in anderen Divisions, meinetwegen in der AFC North oder West
Naja, kommt drauf an, welches Team in der AFC East auf den ersten Platz.
Ja, okay, natürlich. Aber deswegen, das ist halt immer so lustig, weil man sieht ja jetzt auch immer zum Start der Regular Season immer diese Artikel über den Strengths of Schedule für die einzelnen Teams, um wieder in den Super Bowl zu kommen oder generell in den Super Bowl zu kommen. Und New England ist da halt immer, hat einen der einfachsten Wege dorthin, statistisch gesehen. Liegt einfach daran, dass die eigene Division so schlecht ist. Die können in der Saison gegen gute Teams spielen aus anderen Divisions. Dadurch, dass sie halt einfach zweimal gegen jedes Team in ihrer Division spielen, haben sie halt einfach einen verdammt leichten Weg. Und das verzerrt für mich das Bild auch, was das Playoff-Seeding angeht, wenn man eben nach diesen Divisions geht.
Ja, ich bin da nicht ganz auf deiner Seite. Also die Patriots haben sicherlich
Schade.
Glück im Ganzen gehabt, im Großen und Ganzen in den letzten 19 Jahren, dass sie in der AFC East waren. Aber das hört man immer wieder, dass die Patriots es so leicht haben in der AFC East.
Ja, komm, du willst mir nicht erzählen, dass es nicht leicht ist.
Ich würde es halt auch nicht so deutlich gewichten, wie du es gewichtest.
Ja, okay, aber bis auf zwei Jahre unter Rex Ryan gab es da halt einfach.
Ja gut, ich meine, die Patriots sind 2008 mit einem 11-5 Record haben sie die Playoffs verpasst, ne? Also mit 11-5 haben sie die Division nicht gewonnen und haben auch keine Wildcard bekommen, ne? Ja. Also es ist, weiß nicht, es ist ein bisschen zu,
Kommen
ich finde es nicht so leicht.
Kommen wir zurück zu unseren traurigen armen Verletzten und dem Lazarett, um es zu füllen. Tavon Young, müssen wir drüber sprechen, wurde zu Beginn der Offseason in diesem Jahr zum bestbezahlten Slot-Nickel-Corner in der NFL, der Cornerback der Baltimore Ravens. Er fällt aus und da war auch Harbaugh, der Coach, relativ schmallippig, was so die Prognose angeht, denn was rauskam, ist, dass er Bandscheibenvorfall im Nacken, Halswirbelbereich hat. Wir wissen das von anderen Spielern, wie beispielsweise, ich meine, Cam Chancellor war das auch, ne? Der was Ähnliches hatte zumindest, und wir wissen, was aus ihm geworden ist. Das heißt, diese Verletzung lässt ihn Tavon Young nicht nur die komplette Saison aussetzen, sondern ist auch ein mögliches Karriereende, denn mit einer solchen Verletzung ist einfach die Gefahr sehr groß, dass durch einen Hit etc. Lähmung etc. eintreten. Das heißt, mögliches Karriereende sogar für ihn. Tavon Young für die Ravens natürlich sehr, sehr bitter, denn er war nicht umsonst der bestbezahlte Slot Corner.
Ja, definitiv. Also das drückt die Prognose für die Ravens vielleicht nochmal ein bisschen weiter runter.
Naja, ich glaube immer noch stark an sie, aber es ist ein herber Rückschlag auf jeden Fall. Vielleicht noch schlimmer, wobei die Voraussetzungen andere sind, vielleicht auch die Erwartungen andere sind in Arizona. Denn Robert Alford, den vielleicht viele noch kennen, die nicht so viel Football gucken, er hatte diesen ominösen Pick 6 gegen Tom Brady im Super Bowl der Atlanta Falcons gegen die New England Patriots, als er noch bei den Falcons unter Vertrag stand. Mittlerweile ist er bei den Arizona Cardinals unter Vertrag, kam im Februar zu ihnen, um das ja relativ dünne Backfield zu stärken, vor allen Dingen mit seiner Erfahrung. Er hat ein gebrochenes Schienbein, fällt mindestens eine halbe Saison aus, also hat die Möglichkeit zurückzukommen, aber wie gesagt, auch da bei einem Bruch ist es, wir haben es vorhin über Derwin James gesagt, nicht immer so leicht. Da ist die Zeit, bis man dann wirklich wieder einsatzfähig ist, kann sich auch mal schnell verlängern. Problematisch ist es auf jeden Fall für die Cardinals, denn Patrick Peterson ist ja gesperrt, der Nummer 1 Corner. Er hat die Sperre, die 6 Spiele, und danach kommt Tremaine Brock, der so ein bisschen so ein Wandersmann ist in der NFL, für viele Teams in den letzten Jahren gespielt, und dann haben sie noch ihren Rookie Byron Murphy, aber das sind jetzt quasi die Starting Corner, mit denen sie jetzt in die Saison gehen, zumindest für die erste Hälfte der Saison, und das ist natürlich alles andere als gut und drückt vielleicht auch so ein bisschen so den Hype um das ganze Team in Arizona. Oder hattest du nie den Hype?
Der Hype drehte sich ja weniger um Arizona als um Kyler Murray selbst, ne? Also ich glaube, man sollte von Arizona, hätte man so oder so nicht so viel erwarten sollen in diesem Jahr, denn da ist halt einiges neu. Und das ist, ich glaube, das wäre nicht ganz fair gewesen.
Aber Cliff Kingsbury hat doch gesagt, sie haben nur, es ist Preseason, sie zeigen ja auch nicht alles. Sie können noch viel, viel mehr. Also
ja, nein.
Clapping.
Ich meine jetzt nur gemessen, die Erwartungen gemessen komplett an Arizona. Das wäre halt verfrüht gewesen, wenn man nach dieser Saison oder am besten nach zwei Spielen schon sagt, so, oh ja, Kyler Murray kannst du knicken, ne? War ein Fehler. Oder Kyler Murray ist die Reinkarnation von der Mischung aus Tom Brady und Michael Vick oder was auch immer, je nachdem, was du dir quasi da wünschen möchtest, wäre das, naja, es ist, wäre halt verfrüht gewesen. Jetzt kommt halt noch dazu, dass die Defense sehr depleted ist auf der Cornerback-Position, also das ist schon nicht ohne. Und dazu, ja, ne, du hast mit Andy Isabella einen Wide Receiver, der sehr kontrovers bewertet wird, dass er schon in der zweiten Runde gedraftet wurde, jetzt in diesem Jahr, und dazu Hakeem Butler. Und dann die alte Koryphäe Larry Fitz,
ja.
Larry Fitzgerald. Ja, also ich vermute, dass wir uns noch deutlich länger gedulden müssen, bis wir feststellen können, ob Kyler Murray denn eine gute Idee war oder nicht.
Ich glaube auch. Ich glaube, die Saison wird relativ enttäuschend sein, zumindest für die Fans aus Arizona, die Arizona Cardinals Fans, die sich gehofft haben oder erhofft haben, dass es jetzt schon in dieser Saison nach oben geht. Denn das Team sieht für mich sehr, sehr schwach aus. Eins der schwächsten Teams immer noch. Und Kyler Murray hat, glaube ich, eher große Probleme, sich an die Liga zu gewöhnen. Auch sein Head Coach wird Probleme haben.
Nein, hat er im Training nicht 5 Interceptions nacheinander geworfen.
Das hat Jimmy G geschafft, ja, stimmt. Der Quarterback, die Quarterback-Hoffnung in der Bay Area in San Francisco. Und hatte 0.0 Quarterback-Rating in der Preseason. Ich glaube, er hat einen Pass an den Mann gebracht, aber leider zum falschen Spieler, nämlich zu einem Defense-Spieler. Das heißt, er hatte 1 von 6 und eine Interception. Ergibt ein Quarterback-Rating von 0.0. Kyle Murray hat aber, ich fand es sehr, sehr lustig, die Kontroverse um sein Clapping, wofür den False Start bekommen hatte. Völlig zu Recht. Ich finde es halt einfach nur immer wieder lustig, dass solche Sachen einfach passieren können. Okay, es ist Preseason meinetwegen, aber das Teams sowas nicht hinbekommen. Da sind so viele Leute
unterwegs. Cliff Kingsbury kommt doch selber auch aus dem College, ne?
Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem, das ist seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren in der NFL, seit, keine Ahnung, jetzt feiert die NFL 100 Jahre, seit wahrscheinlich gefühlt 70 Jahren ist es ein Fallstart, sowas. Also, sorry, aber das ist halt richtig schlechte Vorbereitung, weil das macht Kyler Murray jetzt ja nicht erst in dem Preseason-Spiel, sondern
ja,
schon seit einigen Wochen.
Ist die Preseason noch da, Felix?
Ja, das sagt zumindest auch der Head Coach. Wir haben noch so ein paar Sachen.
Wollen wir eigentlich über Flaggen werfen reden?
Über Flaggen werfen, ist das ein neuer Sport oder?
Ja, je nachdem, wen du fragst.
Ach so, nee, wieso? Was gibt's da?
Ja, es ist ja schon so ein bisschen die Frage, dass kaum Defensive Pass Interference Calls overturned wurden, ne? In der Preseason bis jetzt.
Das ist ja auch völlig logisch. Ich meine, das. Es ist, ja.
Weiß ich nicht, ob das logisch ist. Also, wir haben uns ja auch schon Gedanken darüber gemacht. Es wurde viel kommuniziert und vor allen Dingen wurde von der NFL-Seite aus nicht unbedingt meines Erachtens so kommuniziert, dass es wirklich bei dieser Überprüfbarkeit der Defensive Pass Interference Calls nur um quasi NFC Championship Game Level Fehler gehen soll, sondern es wurde ja durchaus so angedeutet oder zumindest im Raum stehen lassen, dass es auch sich um normale Pass Interference handeln sollte, wie es zum Beispiel auch bei Gilmore war im
Super Bowl. Ja, aber das Problem ist halt einfach, sobald du in der unglaublich hochauflösenden HD-Welt, in der wir uns sportmäßig natürlich auch befinden, mit all den Kameras, wusste die NFL wahrscheinlich auch relativ schnell, dass das ein Fass ohne Boden ist, was sie da geöffnet haben. Denn du kannst dir jeden Zweikampf dann anschauen und du könntest jedes Mal, müsstest du dann im Grunde genommen pro Offense entscheiden und das würde halt alles total kaputt machen.
Das ja, nicht unbedingt. Du kannst ja ein Level festlegen, in dem Zippen und Schubsen und Kitzeln erlaubt ist quasi für einen Defensive Back.
Ja, aber das ist halt schwierig, in der Slow-Mo zu bewerten, das Ganze.
Ja gut, du kannst es ja erst Slow-Mo gucken und dann in Live-Speed und dann kannst du ja quasi einen Konsens daraus bilden.
Ja, aber das führt dann halt zu dem, wovor die NFL am meisten Angst hat, und zwar nämlich die Spiele unnötig in die Länge ziehen. Für mich ist das halt genauso ein Käse, wie als würde die NFL sagen, du kannst irgendwie Holding der O-Line challengen. Das wäre ungefähr das Gleiche, weil du hast im Grunde genommen bei jedem Passversuch, bei jedem Laufspiel hast du ein Holding in der O-Line irgendwo, das du finden könntest, wenn du es
challengst. Auch Lobster-Blocks?
Auch das. Also von daher, es ist halt einfach Quatsch. Also das Spiel so wie es gespielt werden sollte, und ich bin kein Gruden-Fan, der sagt, wir bringen das Spiel zurück nach 1980, auf keinen Fall. Ich bin pro, auf jeden Fall, Sicherheit des Spiels und Sicherheit der Spieler. Aber das Spiel, so wie es, wie die Idee des Spiels ist, was das Spiel kompetitiv macht, ist halt nicht unbedingt mehr mit der heutigen Technik, die verfügbar ist, das geht nicht einher für mich. Also, weil es ist noch ein Vollkontaktsport, der natürlich auch in gewissen Bahnen gelenkt werden muss, denn wir wollen es nicht mehr so haben wie in den 70ern, 80ern, auch in den 90ern, Anfang der 2000er, dass Leute sich einfach umrennen und dieses Typengehabe, wer hat die dicksten Muckis und kann am festen auf die Fresse hauen, ist der Beste, sondern es ist trotzdem noch irgendwie ein Vollkontaktsport, und den mit den Möglichkeiten technisch zu überprüfen, würdest du überall bei jedem Spielzug mindestens einen Foul finden oder mehrere Fouls finden. Und naja, ich weiß es nicht.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich eine Büchse der Pandora, die dann da geöffnet werden könnte. Was ich ganz positiv finde, ist, dass es vielleicht in diesem Jahr seit Ewigkeiten mal wieder quasi die Defense ein bisschen mehr bevorteilt wird im Vergleich zum vorherigen Jahr. Denn es könnte durchaus sein, dass es einige Offensive Pass Interference Calls gibt, die jetzt mehr dann gecallt werden, beziehungsweise auch gechallenged werden können. Ne?
Ja, aber die Frage ist, ob es immer dann wirklich auch gechallenged wird. Vor allen Dingen, was ja auch häufig passiert bei so, meinetwegen, so Crossing Routes, die dann gelaufen werden, in denen es ganz häufig ja Offensive Pass Interference gibt. Aber das dann zu challengen, ist halt auch extrem komplex. Und wer macht das dann? Welcher Headcoach sagt dann?
Ja gut, kommt
halt
immer auf Down and Distance an. Ne?
Genau, klar.
Wie spät wir es im Game haben.
Keine Ahnung, im ersten Quarter, wenn da irgendwie sowas passiert und du hast eine Completion für 17 Yards, dann wird kein Headcoach sagen, das challenge ich jetzt mal, weil es könnte
sein. Ja, aber ich glaube, dass
das
halt generell dann zurückgehen würde, also diese Art des Playcallings. Also ich habe schon das Gefühl, dass Pick-Plays in den letzten Jahren schon immer mehr geworden sind. Sowohl
dass
legal.
Dass sie gecallt wurden.
Ne? Ja, genau. Ja. Also nicht gecallt wurden, sondern gespielt wurden.
Ja, klar, also, weil es halt die, ne? du hast halt ein Problem, beziehungsweise du bist quasi so schematechnisch in der NFL an einem Punkt angekommen, an dem dein Corner und der gegnerische Wide Receiver oder Wide Receiver und der gegnerische Corner im Grunde genommen, was die Athletik, die Schnelligkeit angeht, sich nichts mehr tun. Also es gibt immer natürlich noch so ein paar extreme Ausnahmen, aber du hast halt beide Seiten, was die Athletik und die Schnelligkeit, Explosivität angeht, auf einem Level. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach nur noch stumpf so eine Go-Route laufen und sagen, okay, mein Wide Receiver ist halt einfach deutlich schneller, der überläuft den und du gewinnst den Spielzug. Das ist jetzt extrem runtergebrochen, das Ganze. Sondern du musst halt deutlich mehr mit Schemata etc. versuchen, deine Spieler frei zu spielen. Und deswegen kommen halt deutlich mehr dieser so ein bisschen Gadget-Plays oder auch viele dieser Pick-Plays zum Tragen. Weil du einfach die Defense, das ist mein Empfinden, vor allen Dingen die Secondary, extrem athletisch geworden ist in den letzten Jahren und viel, viel schneller. Also ich meine, wenn ich nochmal zurückdenke, früher war es so, Hauptsache du holst jemanden, der groß ist auf der Cornerback-Position und irgendwie stark auch ist und tackeln kann und groß ist. Der hat aber nicht genug Speed, um mitzuhalten. Ja. Und verliert dann halt einfach, wenn so eine einfache Go-Route und der Wide Receiver einfach stumpf an ihm vorbeiläuft. Das hast du jetzt nicht mehr, weil du hast jetzt auf einmal Corner, die sind genauso groß, athletisch, aber halt auch genauso schnell wie der Wide Receiver, und deswegen musst du halt versuchen, den Wide Receiver pre-Snap frei zu bekommen schon, damit er die Zeit und Geduld haben kann, den Ball zu fangen.
Ja, wobei Corner schon meistens noch kleiner sind dann als die Wide Receiver, ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, dass da habe ich durchaus recht. Ich meine, Richard Sherman war ja quasi das Paradebeispiel für den großen Corner quasi, der körperlich ebenbürtig quasi dann wurde, ne?
Genau.
Der dann in 2013 oder so richtig durchgestartet ist.
Ne? Und der hat im Grunde genommen ja auch in seinem Team selbst den Prototyp davor abgelöst. Das war nämlich Brandon Browner. Der war groß und athletisch, konnte tackeln, der konnte den Tight End decken, aber der konnte halt einen Wide Receiver, der schnell war, nicht decken und hat deswegen pro
konnte
Spiel...
Konnte aber festhalten, konnte er ganz gut.
Genau. Pro Spiel 30 Holding Calls produziert. Wir werden sehen.
Genau, wir werden sehen.
Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es gibt vielleicht noch ein, zwei Sachen, die wir besprechen können, wo wir gerade über Wide Receiver sprechen. DK Metcalf, der neue große Wide Receiver der Seattle Seahawks, muss operiert werden. Ich weiß gar nicht, oder wurde er schon operiert? Da bin ich jetzt nicht informiert.
Lass mich mal kurz in meine Notizen schauen. Wird.
Wird operiert, ja.
Allerdings habe ich mir das vor zwei Tagen rausgeschrieben, also es könnte theoretisch sein, dass es schon passiert ist, aber ja. Hoffnung ist da, dass er zur Woche 1 fertig sein könnte, das heißt dann so eine endoskopische Knie-OP wahrscheinlich, so dieses berühmte Clean-Up, irgendwie was auch immer das am Ende heißen soll, ich weiß nicht, was man in dem Knie immer so säubern muss, so Knochensplitter da rumfliegen oder so.
Knorpelreste, die da rumschwimmen.
Ja, auf jeden Fall tendenziell nicht unbedingt gut, aber vielleicht auch nicht schlecht.
Genau. Schön zusammengefasst, ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, bei so einer Reality-Doku-Soap. Das ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Dann gibt es ja noch ein paar andere Wide Receiver, über die wir sprechen können. Zum Beispiel den Jakeem Grant, Dolphins Wide Receiver, der trotz vieler Verletzungen in den letzten Jahren eine neue 4-Jahres-Verlängerung bekommen hat. Christian, du bist der Experte da. Ich habe noch keine endgültigen Zahlen final gesehen, weil das relativ frisch ist, diese Vertragsverlängerung. Auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist, vor allen Dingen für Jakeem Grant, der den noch nicht wirklich so das zeigen konnte in der Liga, was die Dolphins sich von ihm erhoffen und was sie ihm jetzt dementsprechend auch zutrauen durch die neue 4-Jahres-Verlängerung. Zumindest hoffen sie, dass er daran anknüpfen kann, was sie von ihm erwarten oder was er bisher gezeigt hat, auch wenn es nicht viel war durch Verletzung. 13,9 Yards hat er auf jeden Fall pro Reception bis jetzt im Average und gehört zu einer relativ erfolgreichen Draft-Klasse der Dolphins aus 2016 mit Xavier Howard, der Corner. Wir hatten vor ein paar Wochen über seine Vertragsverlängerung gesprochen. Jakeem Grant selber jetzt mit der Verlängerung und dann haben sie auch noch Laremy Tunsil in dem Draft geholt, den Left Tackle, der wahrscheinlich jetzt nach der 5-Jahres-Option dann auch einen Vertrag bekommen wird, denn gute Left Tackle sind rar gesät und werden sehr, sehr behütet in den einzelnen Teams und vor allen Dingen, wenn man ihn aus dem eigenen Draft rausgezogen hat. Von daher erfolgreicher Draft und erfolgreich für Grant, dass er jetzt Verlängerung bekommen hat.
Ja, solange Townsend nicht wieder mit einer Gasmaskenbon quasi auf Social Media auftaucht.
Ja, vielleicht ist bis dahin ja dann endlich mal Marihuana erlaubt.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal hin mit Gordon wahrscheinlich, ne? Ja, was Grant angeht, so richtig weiß man die Zahlen noch nicht. 3 Jahre Verlängerung für bis zu 24 Millionen ist das, was man bis jetzt gesehen haben konnte. Ja, viel hat er noch nicht geleistet in seiner Karriere, ne? 3 Jahre und 471 Yards bisher insgesamt. Ja, sie werden wissen, was sie an ihm haben. Und 7 Millionen pro Jahr jetzt im Schnitt oder 8 Millionen, das ist jetzt auch nicht so die Hausnummer für einen Wide Receiver, gesellt sich so im unteren Mittelfeld an, ne?
Ja, aber wie gesagt, gemessen an den Verletzungen, die er hatte, ist ein sehr, sehr guter Vertrag, glaube ich, weil.
Ja, gut, wir müssen gucken, wie das mit Garantien aussieht, ne?
Ja,
wenn
klar.
Nur quasi das nächste Jahr garantiert ist und danach nichts mehr, dann kann er sich im Zweifel auch nichts, kein Eis davon kaufen, ne?
Ja, doch, ein Eis kann er sich in diesem Jahr schon kaufen.
Ja, kommt drauf an.
Oder ein neues Chicken Sandwich.
Ja, vielleicht auch das.
Du wolltest über Marihuana sprechen und Josh Gordon, denn passt. Josh Gordon ist zurück. Er ist zwar noch auf der ominösen Liste jetzt, aber
er muss drauf sein, ne? Das ist, also es sind so prozedurale Dinge. Also er wurde quasi reinstated, wieder aufgenommen in die Liga, nachdem er, haben wir da vor 2 Folgen, hatten wir es, glaube ich, gesagt, dass er das beantragt hatte, glaube ich, ne? Und da habe ich auch wohlwissend schon gesagt, dass das meistens eine Proforma-Geschichte ist, dass sie dann auch wieder eingestellt werden, die Spieler, wenn sie dann wieder den Antrag auf Reinstatement stellen. Auch so war es hier wieder. Jetzt muss er 2 Wochen, darf er nicht in der Preseason spielen, weil er sich quasi erstmal wieder an den Footballbetrieb gewöhnen muss. Ja, wenn man bedenkt, er war jetzt dann effektiv für 5 Spiele gesperrt, glaube ich, die letzten 2 Regular Season Games im letzten Jahr und 3 Playoff-Spiele. Wenn man bedenkt, dass er zwischenzeitlich für die ähnliche Vergehen ein Jahr gesperrt war oder ein Jahr plus und jetzt nur 5 Spiele, dann kann man schon relativ klar ableiten, dass die NFL ihre Verfahrensweisen bezüglich Drogenmissbrauch geändert hat, ne?
Ja, absolut.
Auch Mathevis Bryant und wie heißt nochmal der von den Cowboys?
Randy Gregory.
Genau. Sind ja auch wieder eingestellt worden mit ähnlichen Vergehen.
Wieder eingegliedert,
okay. wir wissen natürlich nicht, ob es sich jetzt bei denen tatsächlich jeweils immer um Marihuana gehandelt hat oder vielleicht um andere Drogen. Das ist alles schwer abzuschätzen. Bei Josh Gordon kam auch immer noch dazu, dass er, oder es wurde berichtet, dass er unter Angststörungen litt. Aber alles immer nur berichtet und das ist natürlich immer sehr schwer einzuschätzen. Tendenziell ist meine Überzeugung ist es, Spieler wegen sogenannten leichten Drogen sollte man nicht sperren. Ja, das ist
Haben die Patriots denn ein Statement veröffentlicht, Christian?
Nee, Jack Easterby ist doch weg.
Nee, ein Statement dazu.
Ja, hast du es nicht ausgedruckt, Felix?
Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Account bei MyFace.
Die neueste Wortschöpfung von Bill Belichick gewesen.
Habe ich keinen Account, um das Statement zu sehen. Ja, also Josh Gordon ist zurück. Die Patriots haben das, glaube ich, auch erwartet, beziehungsweise natürlich auch gehofft. Sie haben ja auch damals den Tender auf ihn gelegt. In der Hoffnung, dass sie ihn damit auch securen können, dass auch kein anderes Team.
Ja gut, das war ja klar.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Wenn das so up in the air ist, also das da geht, glaube ich,
offensichtlich nicht. Offensichtlich ist es ja doch nicht so up in the air, aber es ist schwierig. Auf jeden Fall, die Patriots, zumindest was man sagen kann, sie schätzen ihn offensichtlich sehr. Sie haben dann Dontrell Inman, haben sie raus. Kegel, der ist jetzt wieder zurück bei den Chargers.
Ja, beziehungsweise er hat gebeten darum, dass er entlassen wird, ne?
Ja.
Weil er keine Zukunft mehr gesehen hat, quasi.
Ja, okay. So kann man es dann auch formulieren. Und genau, dann damit gesellt sich Josh Gordon zu dem Wide Receiver Core der Patriots, das größtenteils im Grunde genommen nur so ein leichtes Jogging momentan macht. Von daher ist seine Wiedereingliederung recht passend zum jetzigen Zeitpunkt.
Ganz interessant, ne? Mit den Patriots, als auf einmal sieht die Offense wieder ein bisschen komfortabler aus, oder?
Ja, wenn alle Leute, die sie da hoffen zu sehen in der ersten Runde, dann auch fit sind, dann ja, ansonsten wird es schwierig.
Und der Jacoby Myers Hype Train, ich bin auch kurz davor drauf zu springen, also noch bin ich ein bisschen skeptisch, aber naja, wer weiß.
Ja, wer weiß. Und beziehungsweise der, na, wie heißt der andere?
Nikhil Harry?
Nein, der undrafted.
Jacoby Myers, sorry,
ja.
Ja.
Ich habe ihn jetzt verwechselt mit dem, der von den Jets rüberkam. Harris.
Ach so, ja. Ja, der macht auch immer mal einen ganz guten Eindruck, aber ich weiß nicht.
Glaubst du nicht? Okay.
Ja, ich weiß nicht. Also das wird halt ein bisschen eng. Du hast halt Julian Edelman, ist halt klar, wird klar in den Kader reinkommen. Nikhil Harry natürlich auch. Dann Josh Gordon, dann bist du bei drei Spielern. Dann kommen halt Philip Dorsett, Jacoby Myers, der wirklich sehr gut aussah in der Preseason. Ja, ich weiß nicht. Es wird halt eng. Ne? Also mit Slater 5 Wide Receiver. Okay, das Tight End Feld ist nicht so dicht besetzt. Deswegen vielleicht 6 Wide Receiver mit Matthew Slater. Ja, wir werden sehen. Aber die Patriots haben jetzt, glaube ich, 18 Jahre lang in Folge immer mindestens einen undrafted Rookie Free Agent in ihren 53-Mann-Kader geholt. Dementsprechend, vielleicht ist es ja dieses Jahr in der Wide Receiver-Position.
Auf jeden Fall haben sie auf der Panther-Position was gemacht, was sie sonst nicht so häufig machen. Erstmal haben sie einen gedraftet jetzt in diesem letzten Draft und haben einen nicht linksfüßigen Panther geholt und den jetzt auch zum, nicht offiziell, aber er wird wahrscheinlich der Starting Panther werden bei den New England Patriots und Holder für Field Goals und haben ihren ehemaligen Ryan Allen nämlich rausgeworfen, entlassen. Klassischer Move von Bill Belichick, das hat er im Grunde genommen in den letzten, mit den letzten Panthern ähnlich gemacht. Der einzige Unterschied ist jetzt einfach, dass es ein Rechtsfuß ist und kein Linksfuß mehr.
Ja, interessant dabei ist immer dann direkt, wenn die Patriots Beat Reporter darüber berichten, dass Bill Belichick Ryan Allen quasi dem ehemaligen Starter einen Gefallen getan hat, ihn so früh quasi zu cutten, damit er jetzt nochmal 2 Wochen Zeit hat, vielleicht Anschluss zu finden in einem neuen Team und nicht in dem ja, in dem Wust an gecutteten Spielern nach dem letzten Preseason-Spiel quasi untergeht.
Den Krabbstich.
Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das so als kleinen Gefallen für ihn gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass es am Ende einen so riesigen Unterschied macht. Das weiß ich nicht. Ryan Allen, ich war nie so ein riesiger Fan von ihm. Wir hatten ja auch am Anfang des Jahres über ihn berichtet, dass er einen relativ dünnen Vertrag bekommen hat. Ich glaube 1,5 Millionen und 100.000 garantiert. Man sieht, es ist sehr schnell weg.
Vielleicht hat er das gespart.
Okay. Er lebt nur von seinen Endorsement-Deals, ne?
Genau.
Und Jake Bailey, wenn du einen Panther in der fünften Runde draftest, dann willst du den eigentlich auch als Starter haben. Was ganz interessant bei ihm ist, dass er auch die Kickoffs unter Umständen wird schießen können, zumindest. Als Kickoff-Specialist ist er auch am Start. Ja, also das ist halt einfach so. Ein Panther ist halt einfach billiger, ne? Als wenn er gerade gedraftet wurde. Kostet halt nur ein Drittel.
Das stimmt.
Kostowski hat ja auch oft Probleme gehabt mit den Kickoffs, ne? Also insofern nochmal ein weiterer Punkt.
Aber. Ja, da hat er schon ein altes Beinchen, das dann nicht mehr so durchschwingt. Etwas teurer auf jeden Fall und natürlich befeuert das auch die Themen, die wir in den letzten Wochen immer besprochen haben, ist die Vertragsverlängerung von Jalen Smith, Linebacker der Dallas Cowboys, der ja von seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist, definitiv, das kann man jetzt so sagen, in der letzten Saison extrem stark gespielt hat, zusammen mit Leighton Vander Esch, den Anker Sean Lee vertrieben hat, so ein bisschen vom Feld. Die beiden, aber vor allen Dingen Jalen Smith, ein extrem starker, junger Linebacker, der, wie gesagt, von einer sehr, sehr schweren Knieverletzung zurückgekommen ist, gedraftet wurde von den Cowboys und das alles jetzt auch zurückgezahlt hat. Wie gesagt, letztes Jahr extrem stark gespielt hat, über 120 Tackles, 4 Sacks, 6 Pass Deflections, also wirklich einer, der alles kann auf der Linebacker-Position. Jung, dynamisch, athletisch. Er hat eine Vertragsverlängerung bekommen, 5 Jahre, 64 Millionen mit 35,5 garantiert. Kann man erstmal sagen, gut für ihn, dass, wie gesagt, dass er zurück ist, dass er offensichtlich auch in der Zukunft, ich weiß, ich kenne die Garantien im Einzelfall nicht, aber für offensichtlich die Cowboys sehen, dass er voll genesen ist. Befeuert jetzt aber natürlich die Sachen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Christian, Mary Cooper, Dak Prescott, aber vor allen Dingen Ezekiel Elliott, die ja auf eine Verlängerung hoffen, warten oder sie einfordern.
19 Millionen voll garantiert und weitere 16,4 Millionen Verletzungsgarantien. Bevor ich weiter darauf eingehe, ich habe Leighton Vander Esch, LVE, in meinem Madden Ultimate Team und ich bin sehr zufrieden mit ihm.
Oh, das ist gut. Danke, dass du es sagst.
Okay, weiter zurück zum Thema. LVE, nein, Jalen Smith ist wirklich eine schöne Geschichte. Also er hat echt eine Menge verloren. Also er ist ja quasi komplett um eine Runde mehr oder weniger zurückgefallen. Also er wurde unter den Top 5 quasi gehandelt vor dem Draft. Und dann hat er sich, glaube ich, in irgendeinem Bowl das Knie gefetzt, ne?
Ja, bei Notre Dame hat er gespielt, hat sich komplett zerschossen. Ich glaube, da war alles Schrott in dem Knie.
Also ja,
einfach nur ein Kreuzbandriss, ja, und dann
auch das andere Band und
ja. MCL, ACL.
Genau. Also richtig übel. Teilweise war es auch gar nicht sicher, ob er überhaupt wieder wird Football spielen können. Insofern echt eine sehr schöne Sache. Erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum er so einen leicht teamfreundlichen Deal am Ende gemacht hat. Also der Vertrag mit seinen 12,75 Millionen pro Jahr. Vom Value her ist er vielleicht okay-ish, würde ich vielleicht sagen. Aber die Garantiestruktur und vor allen Dingen die Länge gefällt mir ja nicht so gut. Ne? Das sind, am Ende sind es 6 Jahre, an die er sich bindet. Und in 6 Jahren wird das Gehalt, wenn er weiterhin so gut spielen sollte, wie er jetzt spielt, dann auf jeden Fall nicht mehr okay sein. Ne?
Ja, aber
bis dahin
kann er nachverhandeln.
Wenn
er sich derartig weiterentwickelt und auf dem Level weiterspielen wird, werden die Cowboys, es sei denn, Jerry Jones
lang.
Sagt irgendwann Jalen who und gibt ihm kein Geld mehr, dann, aber ich denke mal nicht. Also klar,
ja, es ist schwierig. Also 6 Jahre, du siehst es jetzt bei Julio Jones, was sehr viel Probleme hat, seinen Vertrag nachzuverhandeln. Die meisten Teams sagen halt grundsätzlich bei Nicht-Quarterback-Spielern frühestens 1 Jahr vor Vertragsende. Gibt es ein paar Ausnahmen, wo man dann vielleicht doch mal sagt, okay, 2 Jahre, bevor es losgeht, speziell natürlich
Tony
bei Rookies. Tony
Brown, da kommen wir gleich noch hin.
Na ja, gut, das ist ein Spezialfall auch wieder. Aber das ist schon schwierig da als Spieler, wenn du noch 2 Jahre laufenden Vertrag hast, zu sagen so, hey, ich möchte mal eine Neuanpassung haben, dann wird man meistens eigentlich doch eher weggeschickt. Deswegen die Länge bin ich nicht ganz so ein Fan von. Und ich hatte noch was, lass mich kurz auf meine Notizen schauen, hatte ich nicht noch was rausgeschrieben?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ist ganz nett. Also die Struktur zumindest für Jahr 3 und 4 hast du im 5. Liga-Jahr dann, dass die Injury Guarantee zu einer vollen Garantie wird. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn das halt früh im Jahr gelingt, das einzubauen. Das macht es natürlich schon mal ein bisschen komfortabler, dass du dann zumindest nicht irgendwie im September rausfliegst oder im September gefragt wirst, ob du nicht auch mit ein bisschen weniger Gehalt zufrieden wärst.
Sowieso nicht. Genau, das ist gut. Da können wir vielleicht noch kurz anschließen. Die Aussage von Jerry Jones ist mal wieder total daneben, wie eigentlich vieles von Jerry Jones, der sich geäußert hatte zum Thema Zeke Elliott, als er gesagt hatte, Zeke who, nach dem Motto, wer ist es überhaupt? Was stellt er für Forderungen? Jerry Jones hat uns nicht sich entschuldigt, sondern eher noch einen draufgesattelt und hat gesagt, er hätte sich das jetzt verdient, so über Zeke Elliott zu sprechen. Ich glaube, Jerry Jones hat sich gar nicht verdient, über irgendjemanden in irgendeiner Form derartig zu sprechen. Egal welcher Spieler, egal was er meinetwegen für den Spieler gemacht hat, da sollte Jerry Jones sich doch überlegen, was er sagt. Denn verdient, über irgendeinen Spieler so zu reden, hat er nicht, wird er auch nie. Und deswegen tut er sich und selbst und dem Team keinen Gefallen damit.
Ja, wobei ich muss sagen, ich habe diese Geschichte tatsächlich so ein bisschen abgehakt. Also ich warte jetzt darauf, dass das irgendwann berichtet wird, okay, es gibt einen neuen Vertrag oder Elliott kommt wieder oder Elliott kommt nicht wieder. Denn es kommt jetzt halt nichts Neues mehr, warum? Also,
toll, ich dachte, Jerry Jones, du bist unser Mann vor Ort.
Ja, ich meine, Jerry Jones hat schon alles gesagt. Ne? Jerry Jones hat gesagt, Zeke Elliott ist der Strohhalm, der unseren Drink umrührt. Also ohne ihn geht's nicht. Und Jerry Jones hat gesagt so, man kann auch ohne Running Backs einen Super Bowl gewinnen. Ne? Und also
geht ich glaube,
von ganz weit links nach ganz weit rechts und deswegen habe ich da auch keinen Bock mehr, von dem irgendwelche Aussagen mir anzuhören.
Ich glaube mittlerweile, dass Jerry Jones auch nicht mehr genau weiß, was er vor 2 Tagen gesagt hat, so zu
100%. Ja, der ist ja auch.
Zumindest hatte er das Team. Das Team hat er in den letzten Jahren um Ezekiel Elliott aufgebaut und von daher ist es halt alles Käse, was er seitdem über Zeke Elliott in negativer Form verlauten lässt.
Ja, ich meine, die Cowboys sind halt auch wirklich in einer nicht so ganz so einfachen Situation, denn sie haben jetzt halt noch 3 dominante Spieler und da haben wir auch schon so oft drüber geredet, die sie bezahlen müssen. 2 davon im nächsten Jahr. Tendenziell können sie sich auch noch Zeit lassen, denn im nächsten Jahr ist die Spezialregelung, weil das letzte Jahr ist, bevor der CBA ausläuft, dass Teams dort sowohl einen Franchise-Tag als auch einen Transition-Tag benutzen können. Also 2 anstatt sonst immer nur einem. Da dürfen Teams sich nämlich nur für 1 von den beiden entscheiden. Und im schlimmsten Fall könnten sie sowohl Amari Cooper als auch Dak Prescott damit ausstatten und somit sich die Rechte an ihnen sichern. Aber das ist natürlich extrem teuer.
Ja, da ist auch
Die müssen einfach auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und den Spielern deutlich mehr entgegenkommen, denn je länger sie warten, desto teurer wird es für sie. Und bei Elliott haben sie eigentlich auch noch Zeit. Also, aber auch da wird es, je länger sie warten, desto teurer wird es. Ne? Und da können sie sich noch so darüber ärgern und sagen, nee, so lassen wir nicht mit uns umspringen. Kann aber mit ihnen umgesprungen werden, solange die Spieler halt es aushalten und nicht einknicken.
Vielleicht brauchen sie so einen harten Hund wie Mike Mayock, der aus dem Fernsehen direkt ins Fernsehen gestiegen ist als General Manager der Oakland Raiders und endlich mal aus Sicht von ihm zumindest Klartext spricht in der Causa Antonio Brown, als er sich letzte Woche am Wochenende dazu äußerte. Denn die Antonio Brown-Geschichte geht weiter. Nachdem ich letzte Woche sehr, sehr viel Antonio Brown verteidigt habe, bleibe ich immer noch bei dem Stand. Ich bin immer noch Team Antonio in diesem Fall. Nichtsdestotrotz hat sich die Story so ein bisschen weiterentwickelt und sie wird etwas undurchsichtiger. Für die Leute, die schon ausgestiegen sind, kann ich nachvollziehen. Es ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Denn nach dem, was wir letzte Woche ja schon berichtet hatten und dem Richter, dem externen sozusagen Gutachter, Richter, der Antonio Browns Beschwerde abgelehnt hatte, Und Antonio Brown dann auf der Suche war nach einem Helm seines Modells Shad Air Advantage, das noch nicht so uralt ist, ohne Lederriemen so ungefähr, hat er dann ja auch eins gefunden, aber da hat die NFL gesagt, nee, das können wir nicht proven sozusagen, das ist fällt sozusagen. Nee,
die haben es getestet,
genau,
aber es ist
durchgefallen. Genau, fällt durch, kriegt einen roten genau. Dot hinten dran. Die NFL hat da so ein schönes Ampelsystem, damit es alle auch verstehen. Und dieser Helm, getestet, fällt einfach durch. Jetzt sagt aber Antonio Brown, und zumindest kann man ihm recht geben, also ich gebe ihm da recht formal, denn er sagt, okay, ihr habt ihn aber erst jetzt getestet, und deswegen möchte ich das gleiche Jahr sozusagen, wie soll ich es nennen?
Race Period.
Ja, die also Abschiedszeit, so eine Schonfrist-Abschiedszeit vom Helm haben, wie es die anderen Spieler hatten, wie zum Beispiel Tom Brady, Aaron Rodgers, deren Helme Brees schon getestet wurden vor einiger Zeit und die dann informiert wurden, dass sie ein Jahr sozusagen Abschied nehmen dürfen von diesem Helm. Und Antonio Brown sagt jetzt eben, naja, aber dieses Jahr habe ich ja nicht. Ihr sagt jetzt, diesen darfst du auch nicht benutzen, obwohl ich da mich ein Bein ausgerissen habe, um diese neuen anderen Helm zu finden, nach dieses alte Modell. Und trotzdem sagt ihr, ich darf den nicht benutzen, dann möchte ich jetzt aber dieses Jahr Schonfrist haben. Und die NFL entgegnet natürlich, nö, warum sollten wir? Dein Helm ist halt einfach zu alt. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie so ein Lederhelm von 1950 mitbringen und sagen, testet den mal. Und wenn ihr dann sagt, es funktioniert nicht, dann möchte ich aber ein Jahr Abschiedszeit davon nehmen. So hat sich das Ganze dann hochgeschaukelt. Ende dieser Woche jetzt wird nochmal über diese neue Beschwerde von Antonio Brown entschieden. Im Grunde genommen ist es von Antonio Browns Seite jetzt einfach so ein absoluter Hail Mary. Ohne die Replacement-Referees, sondern mit richtigen Referees am Ende.
Keine Double Possession am Ende.
Keine Double Possession. Also er schmeißt den Ball nochmal richtig in die Endzone, und zwar aus der eigenen Red Zone sozusagen. In der Hoffnung, dass dieser Richter sagt, okay, du hast das gleiche Recht, sozusagen arbeitsjuristisch, wo es auch immer, ein Jahr Schonfrist zu bekommen für diesen Helm, denn die NFL hat ihn jetzt erst sozusagen rezertifiziert.
Die Frage, ob man Anrecht auf diese Schonfrist hat oder ob sie einem geschenkt wird quasi. Ne? Ja. Das wird wahrscheinlich die Frage sein, die geklärt werden muss. Insgesamt alle Fantasy-Owner von Antonio Brown, ich glaube, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen, denn jüngst sieht es so aus, als wenn Antonio Brown völlig in Ordnung damit wäre, auch mit einem anderen Helm zu spielen. Er einfach nur versucht hat, das rauszuholen, was er rausholen kann. Rechte oder seinen Willen hat versucht durchzusetzen, auch was man von der Raider-Seite auch hört, speziell von Coach Gruden und auch bei Hard Knocks, hat er sich deutlich weniger darüber aufgeregt, als es über viele Berichterstattungen immer Glauben gemacht
Gruden
wurde.
Gruden jetzt?
Ne? Gruden, ja.
Ja, ich weiß aber auch nicht, was die für ein Käsespiel da spielen. Also Mike Mayock stellt sich so hin jetzt am Wochenende, als Antonio Brown dann nicht
good,
da war.
Good cop, bad cop.
Ja, und beide sind extrem versiert, was Medien angeht, weil beide haben ihr Leben lang im Grunde genommen nur als Analysten im Fernsehen gearbeitet. Und der General Manager stellt sich hin und sagt, Antonio Brown entweder dabei oder nicht, also extrem hart. Und Gruden sagt immer so, oh, ich weiß von nichts Neuem, ist nur nichts entschieden, wir arbeiten mit den Spielern, die hier sind, also irgendwie so dieses, ich habe keine Kristallkugel, ich kann nur über die Spieler sprechen, die hier sind, und was der dritte Satz, den Coaches lernen müssen, bevor sie in die NFL kommen, irgendwie,
it is what it is.
It is what it is. Also, das ist so ein bisschen, ich verstehe es nicht.
Ja, und ich glaube, dass es einfach eine Medienbespielung ist. Also
auf der anderen Seite hast du halt Antonio Brown, der relativ wenig sagt. Und das Problem ist halt, dass er einen Agenten hat, der im Grunde genommen sich eigentlich auch nur selber profilieren möchte. Also dass der größte Selbstdarsteller unter den Agenten, nämlich Drew Rosenhaus, der
auch
gerne
gefürchtet bei General Managern.
Sehr gefürchtet, ja. Wenn der aufs Trainingsfeld kommt, dann zucken alle zusammen. Ich weiß nicht, war er.
Hast du nicht irgendwie sein Handy irgendwie ein bisschen verbuggt
und
so ein Gespräch aufgenommen?
Gott sei Dank liegen dem NFL Tuesday hier aus einer Quelle, die wir nicht nennen dürfen, sonst wird derjenige gefeuert von Freddy Kitchens.
Snowden.
liegt ein exklusives Telefonat vor, was wir aufnehmen konnten, zwischen eben Mike Mayock und Drew Rosenhaus, die sich am Wochenende über diesen Fall Antonio Brown unterhalten haben. Und das wollen wir euch natürlich dann hier in dem Moment nicht vorenthalten.
You all know that AB is not here today, right?
Well, first of all, Mike, I do think he's going to be back soon.
So here's the bottom line. He's upset about the helmet issue.
And we're looking into any and all options right now to resolve the helmet issue.
At this point, we've pretty much exhausted all avenues of relief. It's time for him to be all in. We're all out.
Antonio is very genuine. He wants to be there. He wants to be a part of the team. He wants to practice, but he'd also like to do it with the helmet that he's worn.
We got 89 guys busting their tails.
People keep saying to me there are 2,000 players that are wearing approved helmets, but there are very few, if any, that have worn the same helmet their entire 9-year career.
We are really excited about where this franchise is going.
Pee-wee football, high school football.
End of story. No question.
Ja, so viel zum Thema Drew Rosenhaus und Mike Mayock, die sich unterhalten. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie die Diskussion zwischen denen abläuft. Denn irgendwie kommt nicht viel dabei herum. Was man zumindest Gutes jetzt sagen kann, ist, Antonio Brown war in den Walkthroughs dabei. Da muss er jetzt nicht zwangsläufig den Helm tragen. Wir werden jetzt sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich glaube, Antonio Brown möchte definitiv spielen. Und die Raiders haben sehr viel ihm sozusagen für ihn ausgegeben, beziehungsweise sein Gehalt zu voiden, beziehungsweise einzubehalten, ihm es nicht auszuzahlen, indem sie ihn quasi schriftlich informieren, dass er nicht den nötigen Effort bringt. Da gibt es eben diese Klauseln in den Verträgen, dass sie ihm die.
Ja, das wäre noch nicht erreicht, die Schwelle dafür.
Ja, sie könnten ihm quasi das schriftlich jetzt schon informieren darüber. Und wenn er dann nicht innerhalb einer gewissen Frist antwortet, haben sie quasi das Recht, seine Garantien zu voiden, also quasi einzubehalten.
Aber das machst du nicht mit einem Spieler, mit dem du quasi noch längerfristig zusammenarbeiten
genau,
willst, glaube ich.
Das ist halt die Sache. Das heißt, auf der einen Seite, Antonio Brown will diese Kohle natürlich haben. Die Raiders geben sie ihm auch gerne, beziehungsweise möchten ihn auf dem Feld haben, weil er einfach der wichtigste Offensivspieler ist. Und für ihn haben sie in der Offseason ausgegeben. Dritt- und Fünftrunden-Pick haben sie abgegeben, haben seinen Vertrag nochmal versüßt, für ihn verbessert das Ganze. Alle wollen ihn im Grunde genommen da haben. Deswegen glaube ich auch, dass sich die Seiten beide einigen können und niemand da jetzt mit einer Schlammschacht anfangen muss und irgendwie die 30 Millionen, die noch garantiert sind, einzubehalten. Das glaube ich nicht. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es bald der Fall sein wird.
Ja, also ich meine gehört zu haben, bei Twitter gestern gelesen zu haben, dass Antonio Brown gestern wieder beim Training, also am Montag sich schon wieder zurückgemeldet hatte. Da war aber nur ein Walkthrough und am Dienstag gestern war er wieder am Start und auch auf dem Feld, meine ich. Mit einem neuen Helm.
Mit einem neuen
genau.
Helm.
Genau, und über oh, den hat er gesagt, dass er ugly as fuck ist oder so. Ugly AF. Also insofern, ja.
Ja, es ist schwierig.
Am Ende ist es wirklich eine grobe Non-Story, die...
Nein, es ist eine Story-Story.
Eine Non-Story, die durch Michael Silver war das, glaube ich, der in einem 20-Tweet-langen Twitter-Thread diese ganze Geschichte aufgebauscht hat. Und halt auch viel entweder Versagen von Seiten der Raiders in der Kommunikation oder halt bewusste Medienbespielung. Das ist natürlich nicht so ganz so leicht festzustellen, ob da eine Intention bei war oder nicht.
Ja, was Medienmusik angeht, hat die NFL eine neue Partnerschaft geschlossen. Das sorgt auf jeden Fall und müssen wir auf jeden Fall besprechen. Für einige Irritationen, denn die NFL hat Roc Nation und in Person Jay-Z als Kooperationspartner gefunden für die Medienberatung. Sprich, man könnte jetzt, ich habe nur nicht so ganz verstanden, worin wirklich dieser Deal besteht, aber vielleicht
die
sowas.
Die produzieren die Halftime-Show mit.
Okay.
Und engagieren sich zusammen, um dieses Social Justice Reform Organization, blablabla, was im Zuge der Kaepernick-Knie-Geschichte und den geleakten Mitschnitten aus den Owner-Meetings und so weiter quasi entstanden ist. Also diese Social Justice Reform Group Initiative, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, wo auch Malcolm Jenkins und die McCourty-Brüder, glaube ich, und noch einige andere Spieler drin vertreten sind und die quasi als Sellout betrachtet wird von sowohl Kaepernick, ich weiß nicht, ob er sich dazu geäußert hat, aber ich vermute es mal, und auch Eric Reed hat es ja als...
Zu Jay-Z jetzt, ja. Beide haben sich...
Genau, und das hat er auch... Genau, und da kümmert sich die Gruppe, die Firma von Jay-Z drum, um da, keine Ahnung, medienwirksam auszumachen oder so, ich habe keine Ahnung.
Ja, das Problem ist halt, und also zumindest wird erzählt, dass Jay-Z mit Colin Kaepernick längere Zeit telefoniert hätte, das Gespräch wohl nicht so gut gelaufen ist, Colin Kaepernick selber sich nicht dazu geäußert hat, Eric Reed hat sich aber dazu geäußert und hat eben diesen Deal verurteilt im Sinne von, das ist, so wie du es sagst, ein relativ einfacher Buyout. Die NFL denkt, sie könnte damit das Rassismusproblem, das Problem, was in der NFL so lange unter den Teppich gekehrt wurde, weiterhin sozusagen schön spielen, dadurch, dass sie eben Jay-Z holen, Roc Nation. Jay-Z selber sagt, er ist nicht dafür da, um für Colin Kaepernick jetzt einen neuen Job zu finden. Er sagt selber auch, und das hat Eric Reed nochmal eben sehr übel genommen, es geht hier nicht schon lange nicht mehr ums Knien bei der Nationalhymne, sondern er möchte quasi für Millionen von Menschen etwas tun und etwas erreichen. Und Eric Reed sagt, und ich bin da eher auf Seite von Eric Reed, dass es hier in erster Linie um ein reines Profit-Ding geht, denn Jay-Z ist extrem, extrem gut vernetzt und macht extrem viel Kohle, nicht nur im Basketball, sondern jetzt auch eben über diese Kooperation mit der NFL. Und ich glaube auch, also das, was die NFL, seitdem sie die Zahlungen gezahlt haben an Colin Kaepernick und Eric Reed in der außergerichtlichen Einigung, feuern sie weiterhin Pfeile in Richtung Colin Kaepernick ab, so ein bisschen unter dem Radar, aber sie kommen an bei Colin Kaepernick und im Grunde genommen ist das ein Zeichen dafür, dass sie sagen, okay, es interessiert uns weiterhin Scheißdreck und das Problem können wir medienwirksam jetzt erstmal lösen durch den Handschlag zwischen Jay-Z und Roger Goodell. Vor allen Dingen, dass der Deal verkündet wurde an dem dreijährigen Jahrestag, von dem er als Colin Kaepernick sich das erste Mal hingekniet hat während der Nationalhymne, ist natürlich auch bezeichnend und relativ offensichtlich, denn zumindest das Board, die Leute, die da sind, wissen ganz genau, warum das Ganze überhaupt erst entstanden ist, und das war das erste Mal, als Colin Kaepernick sich hingekniet hat. Wenn man an dem Tag drei Jahre später genau diesen Deal verkündet, ist es relativ offensichtlich, und auch Leute wie Malcolm Jenkins sind ja auch häufig in die Kritik geraten, auch von Eric
Reed. Ja, aber die versuchen es halt gerade als Erfolg zu verkaufen, ne?
Ja, ja, klar.
Und es halt zu assimilieren, wenn du so möchtest. Ja. Also, sehr schwierig. Jay-Z will auch gleichzeitig, oder wird, das hat TMZ berichtet, auch bald Minoritätsbesitzer sein in einem Team. Ist das richtig? Ja. Minority Owner?
Ja.
Oder Minority Interest Stake. Es sieht alles so aus, als wenn er sich darauf vorbereitet, auch selber mittelfristig ein Team zu kaufen. Ich glaube, genug Kohle haben die beiden insgesamt.
Ja.
Sie müssen ja nicht die vollen 2,5 Milliarden oder wie auch immer aufbringen. Es reicht ja, wenn sie, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, mindestens 30% selber in Cash haben.
Und dann den Rest musst du irgendwie als so Art Bürgschaften oder irgendwie so vorweisen
können. Genau. Aber auch nur mit 24 Personen oder legale Personen, etwas komplizierter, aber auch ein anderes Thema, ist es ein bisschen schwierig, denn das, was diese Social Justice Group, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, das ärgert mich gerade auch ein bisschen, macht, das ist sicherlich nicht wertlos. Das,
nee,
darum geht's gar nicht.
Aber
es ist halt dieses typische Charity-Ding, ne? Also, es wird halt so ein bisschen werbewirksam aufmerksam gemacht auf Dinge, dann wird halt wegen Criminal Justice Reform gehen dann Spieler dann auch manchmal zu Senatoren hin oder in Gefängnisse und lassen sich beraten, verschaffen sich ein Bild und nutzen dann ihre Stimme auch natürlich, um dann bei Politikern quasi ja ein bisschen Druck zu machen oder die Leute darauf aufmerksam zu machen, aber am Ende ist das bei weitem nicht genug, um wirklich grundsätzlich substanziell etwas zu verändern. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den Eric Reed und natürlich dann auch Colin Kaepernick daran haben.
Absolut. Also es ist ja sowieso ein Problem, dass der wirkliche Protest, der ist von Eric Reed und Colin Kaepernick, wir können auch Kenny Stills so ein bisschen mit reinnehmen, wirklich durchgezogen. Denn sie setzen im Grunde genommen ihre ihre Karriere in der NFL aufs Spiel. Und Colin Kaepernick ist derjenige, der es so durchgezogen hat, dass er von der NFL weiterhin missachtet wird. Wir haben es jetzt wieder gesehen, Cody Kessler bei den Eagles ist mit der Concussion raus, Nate Sudfeld ist raus, verletzt. Wen holen die Eagles als Quarterback, um Carson Wentz irgendwie so ein bisschen eine Backup-Rolle spielen zu können, denn der verletzt sich ja auch recht schnell mal. Holen sie Josh McCown aus dem Ruhestand. Okay, der hat letztes Jahr zumindest ein bisschen NFL-Luft gehabt, aber Colin Kaepernick ist halt total in Shape. Man sieht es auf sein, das, was er selber von sich veröffentlicht. Und die NFL beziehungsweise die Teams machen es weiterhin. Und man kann natürlich nicht verlangen von den anderen Spielern wie Malcolm Jenkins, die McCourty Twins etc., dass sie den gleichen Weg gehen und nicht einfach nur medienwirksam einmal mit der Polizei durch irgendwie die schlechteren Viertel in Philadelphia fahren und sagen, oh, ist alles schlimm, dann aber das Ganze wieder verkaufen an die NFL. Man kann natürlich nicht von ihnen verlangen, dass sie sich auch derart opfern und ihre Karriere aufs Spiel setzen.
Das stimmt, ja. Aber man kann es sich wünschen.
Nichtsdestotrotz ist es halt schade, dass sie das Ganze da nicht so weiterführen, dass es wirklich Erfolg hat. Aber das eigentlich wirklich größere Problem ist natürlich, dass die weißen Spieler in der NFL halt nichts tun und nichts machen und nicht annähernd irgendwie auch nur das machen, was meinetwegen Jenkins macht. Das ist das, was Jenkins macht, ist halt nur die Hälfte und im Grunde genommen will er sich zur Hälfte auch nur absichern und vielleicht auch so seine Zukunft so ein bisschen vorausplanen. Das viel größere Problem ist, warum müssen es immer auch die People of Color, die Schwarzen in der NFL machen? Warum machen nicht mal die Weißen mit? Also von warum hört man von denen überhaupt nichts? Warum passiert ja gut, bei denen halt gar nichts? Weil die haben die Macht, sich auch wirklich ins Schaufenster zu stellen, weil niemand würde ihre Karriere derart cutten. Also wenn jetzt ein Quarterback wie Aaron Rodgers das machen würde und der würde von Green Bay rausgeworfen werden, der wäre in den besagten Rob Ryan 5 Minuten hätte der einen neuen Job und wir hätten einen neuen Quarterback-Platz in irgendeinem Team. Deswegen, also von den weißen Quarterbacks müsste halt was kommen, von den weißen Spielern generell in der Liga.
Vielleicht auch generell von Quarterbacks, ne? Also jetzt Colin Kaepernick natürlich, aber Colin Kaepernick war halt nicht so etabliert, also der war halt gestandener Franchise-Quarterback. Colin Kaepernick, da streiten wir gerne drüber.
Ja, er hat den Super Bowl fast gewonnen mit den San Francisco 49ers und hätten sie ihn gewonnen gegen die Baltimore Ravens, dann wäre er der Super Bowl-MVP geworden. Und dann würden wir hier...
Ja, aber er war jetzt zu dem Zeitpunkt kein Top-10-Quarterback mehr.
Doch,
ne?
Finde ich schon.
Na, das finde ich nicht. Also Fringe, also so vielleicht an der Grenze dazu. Aber ich meine jetzt Cam Newton, der würde nicht einfach rausgeschmissen werden. Also schon gar nicht, weil es ein deutlich angenehmeres Team ist, vermutlicherweise. Aber Cam Newton würde von seinem Skill her, meines Erachtens, wenn er diesen Prozess machen würde, den Colin Kaepernick getan hat, glaube ich nicht dieselben Repressalien erfahren.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber
ja, doch, das ist doch. Also ich würde schon sagen, klar, das hat auch, ich glaube, dass die Spielerqualität der wichtigere Faktor ist als die Hautfarbe in dem Moment. Wobei die Hautfarbe auch ein wichtiger Faktor ist.
Ja, wobei da haben wir jetzt momentan ja ein recht aktuelles Beispiel mit Baker Mayfield. Ich erinnere mich an die Zeiten, in denen Cam Newton nur recht schmallippig bei Pressekonferenzen war, in denen er manchmal aufgestanden ist und gegangen ist. Der Shitstorm, der ausgebrochen ist, die Medienschelte, die auf ihn eingeprasselt ist, als er sozusagen sich unhöflich verhalten hat gegenüber den Medienleuten, gegenüber den Reportern und Reporterinnen, die in dem Raum saßen, denen er die Frage nicht beantwortet.
Naja.
Ja, er hat auch viel Scheiße gemacht, als er die Reporterin...
Er hat auch seinen Eukos-Joghurt-Werbedeal mit Kanone verloren.
Ja, aber er hat auch Sachen verloren, weil er sich sexistisch geäußert hat einfach. Ja. Das war scheiße. Mhm. Aber die Male, als er einfach nur keinen Bock hatte und dann als kindisch, kleines Kind, pubertär und...
nach dem Super Bowl auch, ne?
Ja, genau. Hat keine Manieren, wurde er sofort abgestempelt. Baker Mayfield, der irgendwie... beim Baseballspiel die Bierdose aufbeißt und irgendwie leer äxt, dann jetzt sich über Daniel Jones, den Rookie Quarterback der New York Giants, negativ äußert, indem er sagt, keine Ahnung, was alle von dem haben, warum der überhaupt so hoch gedraftet wurde, er kann doch nichts, hat doch nie wirklich was gewonnen. Was passiert, dass Leute sagen, okay, darf er das? Ist es okay, wenn er sowas sagt? Alle feiern sein, ich sitze in der Öffentlichkeit und saufe irgendwie Bier aus einer Dose. Meinetwegen kann er machen, aber hätte das Cam Newton gemacht, wäre das Gleiche wieder passiert, was damals passiert ist, als er die Reporter irgendwie nicht so nett behandelt hat. Dann hätten alle gesagt, das ist irgendwie kindisch, so verhält sich kein Franchise-Quarterback, guckt ja auch Tom Brady an, der trinkt nur Wasser, kein Wunder, dass Cam Newton nie gewinnt. Baker Mayfield ist halt so, okay, er darf sich's erlauben, ist ja cool und toll und Cleveland Browns.
Also ich finde, also ich glaube grundsätzlich stimme ich dir dazu, aber ich finde auch, dass Baker Mayfield auch schon durch seine Aussagen schon negativen Backlash bekommen hat, aber du hast recht, wahrscheinlich deutlich weniger, als wenn es jetzt ein Cam Newton oder ein Russell Wilson gewesen wäre, das kann schon gut sein. Was ich mich häufig selber hinterfragt habe, ist, wenn du dir Gronk anschaust, der wurde ja wirklich von allen geliebt, quasi so als kindgebliebener, goofy, lustiger Buddy-Typ.
Mhm. Ne? Ja.
Wenn du dir Gronks Verhalten vorgestellt hättest und er wäre schwarz gewesen, dann wäre es bestenfalls nicht negativ aufgefallen, oder?
Ja, das wäre definitiv negativ ausgelegt worden.
Wahrscheinlich schon. Ja, das ist schon so eine Sache, klar, dass die Hautfarbe spielt da definitiv eine Rolle.
Absolut, ich meine, wir haben so viele Beispiele. Jalen Ramsey ist auch so ein Beispiel, Antonio Brown ist ein gutes Beispiel. Es ist sehr, sehr schnell von arrogant, sehr, sehr schnell wird irgendein Verhalten unterstellt, obwohl keiner irgendwie eine Ahnung hat davon. Und das erlauben sich halt Leute, die selbst so wie wir 1000 Kilometer entfernt darüber sprechen. Und das finde ich halt ein Problem. Und beim Baker Mayfield, um das nochmal kurz aufzugreifen, diese Stories von wegen, viele berichten schlecht oder was er auch selber gesagt hat, die alle berichten jetzt schlecht über Cleveland Browns, weil keiner will, dass sie gewinnen und so. Das ist halt alles so ein selbst kreierter Käse, den Cleveland sich jetzt irgendwie selbst aufsetzt, so diesen Hut nach dem Motto, wir sind jetzt auf einmal die super Underdogs und alle wollen eigentlich nicht, dass wir gewinnen. Alle wollen weiterhin, dass wir scheitern und alle wollen weiterhin, dass die Browns irgendwie schlecht sind. Das
so wie die Patriots letztes Jahr.
Ja, das machen sie halt selber. Also das machen sie selber und Baker Mayfield erlaubt sich sehr viel. Wir erinnern uns an seine Gesten im College. Wir erinnern uns jetzt an das, was er gemacht hat. Und zuletzt jetzt eben, als er Daniel Jones, den armen Rookie-Quarterback der Giants, halt.
Ja, wobei das war ja nicht so eine. Also ich glaube, das komplette Zitat wissen wir nicht. Das ist etwas, das GQ-Magazin, wo er auf dem Cover war, quasi rausgezogen hat. Er hat gesagt, dass das Zitat am Ende anders war. Er hat gesagt, er kann sich generell nicht vorstellen, warum ein Quarterback so hoch gedraftet wird. Auch bei mir selber fand ich das komisch. Ich fand das unsinnig. Und so hatte er es auf Daniel Jones bezogen. Sprich, er hat weniger direkt Daniel Jones damit kritisiert, sondern eher, dass man einen Quarterback an Nummer 6 overall draftet. Insofern ist dieser Kommentar möglicherweise von Baker Mayfield nicht so arschig gewesen, wie er im ersten Moment wirkte. In Clickbaity Media wundert es mich jetzt auch nicht unbedingt, aber ja, Baker Mayfield hat schon Track Record, ne? Ich meine, das Verhalten, das, was er zu Duke Johnson gesagt hat, als er gesagt hat, dass er getradet werden will, und dann sagte Baker Mayfield so, ja, also wir sind hier eine Truppe von 90 Brüdern und wer nicht hier ist, der soll auch nicht wiederkommen, so nach dem Motto, ne? Fand ich halt auch extrem arschig. Und
ja, es ist total kacke und vor allen Dingen ist es halt auch so dieses Ständige, was du halt neuerdings immer wieder hörst, so dieses, ja, die Medien sind so böse, und er hat ja nochmal irgendwie so einen Instagram-Post rausgehauen, Baker Mayfield, um sich irgendwie selber nochmal zu entschuldigen, beziehungsweise sich selber zu rechtfertigen. Es ist halt einfach so, wenn du sowas sagst, so, ja, dann musst du damit leben, dass natürlich aus dem Satz, der meinetwegen aus 5 Schachtelsätzen besteht, ein Teil rausgenommen wird und das dann rausgesetzt wird und das sozusagen so veröffentlicht wird. Dann musst du halt damit klarkommen. Entweder kommst du damit klar oder du bist so dünnhäutig wie Baker Mayfield in dem Moment und versuchst dich dann auch noch selber zu rechtfertigen und machst alles noch viel, viel schlimmer. Also, und das führt dann halt auch dazu, was Baker Mayfield zwischen den Zeilen damit sagt, ist halt einfach so dieses, ja, alles ist jetzt, alle, vor allen Dingen alle Profisportler sind alle so weichgespült, also sagen alle das Gleiche vor der Kamera, niemand sagt mehr, was er wirklich denkt und so, das ist halt alles so, das trifft halt auch alles nur so in diese komische Blabla-Typen-Macho-Dings, wir wollen mal auch richtig auf den Putz hauen und so, mal wirklich was sagen und nicht nur alles so weichgespült wie die anderen, die, von denen man nie wirklich eine richtige Wahrheit hört und so ein Scheiß. Es ist halt so, ja, dann höre ich mir lieber 10-mal irgendwas Weichgewaschenes an als so ein Bullshit von Baker Mayfield. Und wie gesagt, also Lamar Jackson, stell dir mal vor, er hätte das gesagt über Daniel Jones.
Mhm. Ne? Ja, gut. Ja, ja, das ist, aber ja, ich will auch gar nicht anzweifeln. Natürlich hat die Hautfarbe was damit zu, deutlich viel damit zu tun. Aber der größere Faktor ist meines Erachtens noch die Qualität des Spielers beziehungsweise die Position des Spielers.
Ja,
das, klar. Also da will ich noch nicht von abrücken, denn ich weiß nicht, also wenn Russell Wilson sich so äußern würde, der würde auch nicht direkt so den krassen Shitstorm abkriegen damit. Das ist
ja, vielleicht.
Ja, vielleicht, Russell Wilson ist natürlich auch ein sehr ruhiger Mensch, ne? Und dann auch noch so diese Gläubigkeit dabei und so, das ist vielleicht auch so ein schlechtes Beispiel dafür.
Diese Gläubigkeit.
Ja, dieses, war doch irgendwie Ewigkeiten, dass er keinen Sex vor der Ehe haben wollte mit, ja, einer, genau, mit Ciara oder wie die, dieser Sängerin und so, ne?
Glaubt? Hat das bei Instagram gesagt oder was?
Das wurde irgendwann mal berichtet. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Also interessiert mich am Ende auch nicht. Es ist halt nur, es ist halt dieses Ami-Ding, ne? Mit, ja, diesem, ja, mit diesem übertriebenen Glauben dann dabei, wo er vielleicht auch nicht übertrieben, das ist natürlich auch jedem selbst überlassen dann wieder.
Ich glaube, du kriegst halt schneller einen Checkmark bei Twitter, wenn du irgendwie so ein Bibelvers-Stelle mit drin hast, so irgendwie.
Jalen 30.2, ja, oder so.
Genau,
Jalen gibt es wahrscheinlich nicht. Michael oder Hashtag Bergpredigt.
Keem. Genau.
Denn sie wanderten im dunklen Tal.
Eine Sache, die mir noch einfällt, die auf jeden Fall interessant war, war, wir hatten über Jay-Z gesprochen und ich hatte Kenny Stills angesprochen, der ja auch so ein bisschen mit seinem Owner angebundelt
ja, ging. Der ist rausgeflogen aus der Gruppe, ne?
Wer ist rausgeflogen aus der Gruppe?
Der Owner.
Steve Ross? Ross
ist richtig. Ja. Steve oder Steven?
Keine Ahnung, wahrscheinlich Steven.
Ja, der war nämlich auch in dieser Social Justice Gruppe von der NFL. Das ist ja so eine, ne, da sind Owner drin, Team Presidents und Spielervertreter und bla und bla und bla. Und der musste aufgrund seiner Trump-Unterstützung, wo er überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum das denn so einen Backlash ausgelöst hat, aufgrund dessen musste er seinen Platz in dieser Gruppe dann doch räumen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Etwas strange fand ich jetzt die Nachricht, dass Kenny Stills ja dann Eric Reed unterstützt hat im Moment, als Eric Reed sich gegen Jay-Z bzw. die Kooperation ausgesprochen hatte, hat Brian Flores, der neue Head Coach der Miami Dolphins, der selber auch Minority Head Coach ist, die Playlist fürs Training an dem Tag geflutet mit Jay-Z-Songs. Ich weiß nicht, ob das so wahr ist. Wirkt auf mich total strange und ich hoffe mal nicht, dass es wahr ist. Aber naja, das so als sozusagen als Nachdenkelchen für den Rest der Woche, bis wir uns dann wieder hören dann irgendwann. Ne?
Genau.
Und
lange Folge war es.
Das letzte Wort gebührt dir, Christian.
Jetzt überrumpelst du mich. Die Running Backs wollen eine eigene Union, also eine eigene Gewerkschaft gründen. Finde ich gut. Mal gucken, ob was draus wird.
Hoffentlich erfolgreicher als bei Barstool, die hoffentlich irgendwann nicht mehr existieren werden. Hoffentlich wird dann keiner dieser Running Backs gefeuert, wenn sie versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen. So viel dazu. Das war's von uns für diese Woche. Wie gesagt, mein Eingangsstatement mit dem Folgen und Liken sei hier an dieser Stelle nochmal wiederholt. Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche natürlich wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.